Amanda Palmer war das mit dem Track Nikola Tesla. Ähnlich kreativ wie der hier besungene Physiker ist auch die Grande Dame des Do-It-Yourself, so könnte man Amanda Palmer wohl bezeichnen. Der eben gehörte Song erschien unter CC-Lizenz. Sie kollaboriert mit Fans über das Netz und hat eine Twitter-Gemeinde wie wohl kaum ein anderer Independent-Künstler. Über 500.000 Menschen verfolgen ihre Nachrichten dort. Und viele davon konnte sie auch für ihr neuestes Vorhaben begeistern.
Und dieses geht so auf dieser Crowdfunding-Plattform Kickstarter warb sie für ihr neues Album und bat ihre Fans um Unterstützung. Soweit noch nicht so besonders. $100.000 wollte sie gerne sammeln für Album, Buch und Tour. Das war also die Summe, die sie innerhalb eines Monats zusammen haben wollte, um all diese drei Projekte zu verwirklichen. Freitagmorgen endete diese Aktion und es kamen sage und schreibe knapp $1.2 Millionen zusammen, also das Zwölffache.
25.000 Menschen haben sie dabei finanziell unterstützt. Jeder gab im Schnitt etwa $50. Das heißt, das ist sehr viel mehr als normalerweise ein Album oder auch ein Download kostet. Über das Phänomen Crowdfunding und die Chancen dieser Form der Fanmobilisierung haben wir gestern Abend mit Amanda Palmer gesprochen. Sie fand diese $1 Million schon vor Beginn der Aktion für durchaus machbar, hat sie uns erzählt.
Ich hatte gehofft, dass diese Kampagne gigantisch werden würde. Aber du kannst nie genau wissen, wie so etwas läuft. Aber mein Traum, meine Hoffnung war es schon, die Millionen zu erreichen. Ich bin davon ausgegangen, dass das nicht völlig unrealistisch ist.
Haben Sie eine Erklärung dafür, weshalb die Leute immer noch gespendet haben, nachdem sie die $100.000 längst zusammen hatten?
Das ist in etwa so, als wenn man fragen würde, warum die Leute immer noch das Michael Jackson-Album Thriller gekauft haben, als es schon längst eine goldene Schallplatte war. Manche Projekte auf Kickstarter brauchen das Geld ja, um überhaupt existieren zu können. Für mein Buch- und Plattenprojekt war es eher eine Art Vorbestellung. Und die $100.000-Zielmarke war eher eine fiktionale, eine beliebig gesetzte Summe. Für mein Projekt war die Plattform Kickstarter eher eine Vorverkaufsplattform. Das Kapital war von Anfang an dazu da, das Album noch besser zu machen. Und die Fans wussten, umso mehr Geld reinkommt, umso besser wird die Produktion des Albums.
Sie haben sehr viel experimentiert, zum Beispiel im letzten Jahr mit der Nighty Night EP. Da haben Sie das Bezahl so viel du willst Modell ausprobiert. Wann haben Sie sich dazu entschieden, auf Kickstarter zu setzen und warum?
I first used Kickstarter about a year and a half ago.
Ich habe Kickstarter zum ersten Mal vor 1,5 Jahren benutzt, als meine Freunde angefangen haben, drüber zu sprechen und es zu benutzen. Aber es war noch nicht so riesig, wie es jetzt ist. Es war noch ziemlich ungewöhnlich. Mittlerweile reden ja alle darüber und alle nutzen es. Ich habe dann einen 17-jährigen Pianisten getroffen. Er war völlig unbekannt und ich wollte sein Album produzieren. Ich entschied, mit Kickstarter zu experimentieren, um zu sehen, wie es funktioniert. Und es funktionierte ziemlich gut. Wir erhielten $8.000 in 5 Tagen, um seine Platte zu realisieren. Und ich dachte, das ist so eine wunderbare und einfache Plattform. Jeder kann es verstehen. Jeder kann die Plattform ganz leicht benutzen. Ich habe diese Dinge dann auch über meine eigene Homepage angefangen zu unterstützen. Und die Leute fragten dann sofort, warum bist du denn bei Kickstarter? Warum kannst du diese Produktion nicht einfach direkt über deine Homepage verkaufen? Aber ich denke, Kickstarter und die dortige Community sind etwas Besonderes. Die Leute vertrauen Kickstarter. Und Kickstarter ist ein viel größerer Marktplatz als meine Internetseite.
Sie sagen, jeder findet Kickstarter gut. Aber sehen Sie nicht die Gefahr, dass Kickstarter und andere Portale dieser Art genauso mächtig werden könnten wie große Labels? Schließlich sind es auch große Unternehmen.
Ja, sie haben eine Menge Macht, das stimmt. Aber sie initiieren keine eigenen Projekte. Sie können auch nichts fahrlässig zerstören, wie es ein Plattenlabel könnte. Sie können dich nicht einfach so hängen lassen und die Werbung für dein Album vergessen, weil sie gerade Metallica featuren müssen oder so. Bei Kickstarter ist so ungeheuer viel Macht in den Händen der Künstler. Und das ist der entscheidende Aspekt.
Hat wirklich jeder Künstler die Power, die Sie beschreiben? Sie sind schon berühmt und haben schon lange Zeit den direkten Kontakt zu Ihren Fans gepflegt. Wie ist es aber für andere? Würden Sie sagen, dass in Crowdfunding wirklich die Zukunft der Musik liegt, und zwar für jeden Künstler?
I don't think necessarily for every artist, no.
Nein, ich denke nicht zwingend für jeden Musiker. aber für die Künstler, die gerne mit ihren Fans vernetzt sind. Um in dieser neuen Struktur erfolgreich zu sein, musst du zwei Voraussetzungen mitbringen. Ein echtes Interesse, persönlich in den Kontakt mit den Fans zu treten oder zumindest ein wirklich gutes Team zu haben, das mit den Fans kommuniziert. Und dann musst du auch die Entscheidungen fällen wollen, die sonst eine Plattenfirma für dich fällt. Du wirst plötzlich auch zu einem Unternehmer. Aber das ist nicht wirklich neu. Von Anfang an mussten sich Künstler auch immer um ihr Business kümmern und herausfinden, wie es funktioniert. Man musste auch früher schon wissen, wie man seine Miete bezahlt und so weiter. Dieser Teil der Story ist eigentlich schon ziemlich alt.
Glauben Sie, dass das Crowdfunding-Modell wirklich eine Alternative sein kann zu anderen Möglichkeiten, als Künstler Geld zu bekommen, zum Beispiel durch staatliche Gelder? Und ist das wirklich ein nachhaltiger Weg? Inwiefern ändert Crowdfunding diese Spielregeln?
I think it just creates a new possibility that wasn't there before.
Es schafft vor allem eine neue Möglichkeit, die vorher nicht da war. Es ist eine Alternative für die Leute, die selbst entscheiden wollen, in was ihre Gelder investiert werden. Vor allem auch für Leute, die zeigen wollen, ich habe eine Stimme und will zeigen, an was ich glaube. Es ist was für Leute, die bestimmen wollen, welche Kunst an den Wänden hängen soll, welche Musik sie begleiten soll. Es ist eine viel direktere Art, die Kunst zu unterstützen, die man liebt. Es ist einfach direkt. Und der Staat ist ja auch nur ein Mittler, so wie ein Label. Staatliche Förderung wird zwar nicht verschwinden, aber Kickstarter zeigt viel direkter die Macht und den Einfluss der Öffentlichkeit. Und das ist fantastisch.
Verfolgen Sie eigentlich die derzeit laufende Urheberrechtsdebatte? Und was halten Sie von diesem sogenannten Kampf zwischen dem Internet und der Musikindustrie?
I think the Internet is going to win.
Ich denke, das Internet wird gewinnen. Der Tag, an dem es zu der Katastrophe kommt, an dem die alte Garde das File-Sharing endgültig verbietet und die Freiheiten des Internets verschwinden, das wäre ein sehr, sehr finsterer Tag in der Menschheitsgeschichte. Das wäre ein sehr rückwärtsgewandtes Denken. Anstelle eines Denkens, das nach vorne blickt, mit den Chancen der Technologie des Teilens, die wir haben. Ich denke, eines Tages werden wir Kunst immer teilen können und sollten Kunst auch teilen.
I think once people can share art, they should share art and try to stop people from sharing art when that's all they want to do is almost brutal.
Es ist also brutal, Leute zu versuchen zu stoppen, Kunst zum Beispiel miteinander zu teilen. Amanda Palmer ist also insgesamt ziemlich gut auch darin, viele Schlagzeilen, überschriftsartige Sätze zu sagen. Das Internet wird gewinnen und wir müssen alle fleißig weiter teilen, sagt die Musikerin und im Moment Kickstarter-Königin Amanda Palmer, die 1,2 Millionen Dollar für ihr neues Album, für die Tour und das Buch eingesammelt hat.